Den meisten Leuten muss man wirklich sagen, denen kann man nicht vertrauen. Wenn die einem guten Morgen sagen, muss man aus dem Fenster schauen und schauen, ob tatsächlich morgen und nicht Nacht ist, weil quasi die schon bei der Tageszeit anfangen zu lügen. Da kommt ein Sportdirektor und sagt immer zu, ich weiß, der Verein will den Spieler haben und er kann dort auch mehr Geld verdienen, aber guck mal, du kriegst von mir die doppelte Provision. Sorg einfach dafür, dass der Junge bei mir unterschreibt. Ja, wie soll ich sagen? Geisteskrank, was da manchmal abgeht. Wir fahren dann weiter und die überholen uns und rufen dann aus dem Auto raus, wenn der Berater redet, alle sind leise. Ja!
Wenn Berater redet, sind wir alle leise. Ich traue mich trotzdem und spreche heute mit ihm. Vom Fußballspieler zum Berater bei 110, Sportmanagement und heute berät er mich im Podcast. Und damit schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Und ich bin Kevin Reuter.
Hallo Kevin, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Schön, dass du hier bist.
Danke für deine Einladung, Leon. Freut mich, hier zu sein und ich bin gespannt, was heute so kommuniziert wird.
Ich habe ja schon ein bisschen was über dich verraten, aber jetzt interessiert mich, wer ist Kevin in deinen eigenen Worten? Was machst du, wenn du nicht gerade dem Fußballgeschäft nachgehst? Gibt es vielleicht ein Hobby oder eine Leidenschaft, die nicht jeder kennt?
Ja, ich sag mal, ich bin Familienvater von zwei kleinen Jungs, die sehr viel Aufmerksamkeit erfordern, ja, die ich ihnen natürlich auch sehr, sehr gerne entgegenbringe, sind sehr fußballbegeistert und haben eine große Freude daran und es freut mich sehr, ihnen dabei auf dem Weg unterstützen zu können. Versuche alle Dinge zu ermöglichen, also familiär, sehr familiärer Mensch. Ich bin froh, auch dann nach der Arbeit zu Hause zu sein. Aber so für mich selber, für mich persönlich extrem wichtig, ja, Körper und Geist immer herauszufordern, viel in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, in der körperlichen Entwicklung zu tun. Ich versuche 5-mal die Woche zum Fitness zu gehen, um mich selber fit zu halten, um den Spielern ein gutes Vorbild zu sein. Na, nicht nur groß reden, sondern auch selber vormachen, dass es sehr wichtig ist, mentale und physische Gesundheit vorzuleben und das ist so ungefähr das, was der Hauptalltag bei mir mitbringt. Nebenbei noch durch meinen gelernten Beruf, den ich parallel zum Fußballspielen bei Viktoria Köln gelernt habe, unterstützend in ein, zwei Unternehmen, ja, im Finanzbereich am Arbeiten und quasi alles, was Zahlenmanagement betrifft, ist ungefähr mein Aufgabengebiet.
Ja, danke Kevin für die ersten Einblicke. Gerne. Mit dir wollen wir heute über dein Leben als Spielerberater sprechen, den Beruf an sich mit allen Vorurteilen, die da mit sich bringt, das virale Hitformat Find the Pro und vieles mehr. Aber ganz zu Beginn spielen wir eine kleine Runde Eck oder Einwurf. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Spieler mit viel Talent oder Spieler mit viel Mentalität?
Mentalität.
Harte Verhandlung oder schnelle Einigung?
Harte Verhandlung.
Spieler, der immer alles besser weiß oder Spieler, der sich nie eine eigene Meinung bildet?
Spieler, der alles besser weiß.
Spieler in Deutschland oder im Ausland betreuen?
Ausland.
Klient, der nie ans Telefon geht oder Klient, der dich 24/7 anruft?
Klient, der 24/7 anruft.
Spieler postet Partybilder nach einer 0-5-Niederlage oder schimpft öffentlich über seinen Trainer?
Postet Partybilder.
Deadline-Day-Drama oder ruhige Transferperiode?
Deadline-Day-Drama.
So, wir wollen direkt mal einsteigen und eine der Fragen, die mit am meisten gefragt wurde, die ganz viele Leute interessiert, wie läuft ein Transfer eigentlich konkret ab, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterschrift?
Ja, ich glaube, dass das ein weit verbreiteter Mythos ist, dass die Leute glauben, der Verein ruft an, man schnackt ein bisschen am Telefon, schreit sich vielleicht an, je nachdem, wie zäh so eine Verhandlung ist und da wird über Geld stundenlang irgendwie debattiert, vielleicht sogar in der persönlichen Verhandlung irgendwie in einem zugequalten Zimmer. Ja, man sitzt da und ist wild, heftig am Debattieren. So ist es in der Regel nicht. Klar, an einem Deadline-Day kann es schon manchmal sehr turbulent zugehen und da können nochmal in Kürze viele Sachen aufploppen. Das Entscheidende ist halt immer, dass man diese Dinge sehr gut vorbereitet, dass man frühzeitig in die Akquise geht bei Spielern, um halt immer zu wissen, ja, wie ist deren Markt. Egal, ob der Spieler noch einen 5-Jahres-Vertrag hat oder ob er kurz vor Auslaufen des Vertrags ist, um zu manifestieren, dass er einen hohen Stellenwert im Verein hat und dass immer Sorge getragen wird, dass die Entwicklung des Spielers im Vordergrund steht und er nicht als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Das oft passiert bei Spielern, die noch einen längerfristigen Vertrag haben. Man muss immer auf Gegebenheiten reagieren können, weil man weiß ja selber auch, Fluktuation im Trainergeschäft ist riesig. Ja, einen Tag ist der Trainer dein größter Freund, der nächste, der kommt, ist vielleicht dein größter Feind. Ja, ich sage jetzt keinem Spieler, soll sich die Alibis gönnen und sich in die Opferrolle einnisten quasi. Aber man muss schon auf alles vorbereitet sein. Und ein Transfer wird in der Regel frühzeitig vorbereitet. Das heißt, der Verein weiß ja ganz genau anhand seines Schattenkaders oder anhand seines Scoutings, dass ein Spieler für einen Club interessant ist. Wir als Agentur, ich als Berater, bin permanent mit sämtlichen möglichen interessanten Vereinen aus den Ligen, wo der Spieler sich selber auch sieht. Denn ein Spieler, der vielleicht sagt, für mich ist das Ausland keine Option, kann man sicherlich schauen, ob sich Optionen bieten, die vielleicht für ihn dann interessant werden oder konkret werden könnten. Aber dann wird natürlich der Fokus aufs Inland gelegt. So, dann werden mit Vereinen gesprochen, wie beispielsweise ist ein Spieler, der Erst- oder Zweitliga-Format hat. Dann werden natürlich mit Erst- und Zweitligisten telefoniert. Vielleicht sogar mit Top-Drittligisten, wo man weiß, der Weg in die zweite Liga wird wahrscheinlich sein. Und ja, in der frühzeitigen Kommunikation erkennt man dann auch, ob ein Verein Interesse an einem Spieler hätte oder nicht. Und daraufhin basierend werden die intensiver irgendwann die Gespräche. Man lernt vielleicht auch mal den Spieler kennen, man tauscht sich aus. Der Sportdirektor spricht einmal mit dem Spieler, dann will der Trainer den kennenlernen. Dann geht's so parallel in die Verhandlungen, finanzielle Einigung versuchen zu erzielen. Und da ist natürlich auch klar, umso größer der Markt des Spielers ist, umso mehr Interessenten vorhanden sind, umso besser ist die Verhandlungsposition. Und am Ende des Tages muss der Spieler ein Gefühl dafür kriegen, wo er hinwechseln möchte, welche Gespräche ihn überzeugt haben, was für seine Perspektive, für seine Lebensplanung entscheidend ist, in welche Richtung diese gehen soll. Und dann versucht man, wenn jetzt Verein A vielleicht einen Tick mehr Geld bezahlt, aber Verein B absolut sportlich überzeugend ist, dass man diesen Verein B dann auf das finanzielle Niveau von Option A bekommt. Und wenn das nicht der Fall wäre, weil man weiß, das sind unterschiedliche Welten vom finanziellen, dann versucht man, das bestmögliche Paket herauszuholen. Immer im Interesse des Spielers, denn ich entscheide am Ende des Tages nicht selber und ich entscheide vor allem nicht für mich. Und jede Entscheidung, die ich treffe und wo ich meinen Spieler reindrücke und pushe, dass er diese Entscheidung trifft, zu meinem Gunsten vielleicht, wird mir irgendwann Probleme bereiten, weil der Spieler wird vielleicht nach einem halben Jahr sagen, hier macht es absolut keinen Sinn, lass uns was Neues suchen. Und in diesem halben Jahr hat sich seine sportliche Situation drastisch verändert. Das heißt, es wird immer proaktiv nur im Interesse des Spielers gehandelt, zumindest in meiner Welt, für mich als Spielerberater. Da draußen in dem Geschäft gibt es einige, die es anders sehen, die ihre Interessen in den Vordergrund stellen. Das wird es für mich niemals geben. Aber ein Transfer, der wird schon in der Regel frühzeitig aufgebaut und dann ist natürlich auch immer die Frage der vertraglichen Situation. Hat ein Spieler eine Ausstiegsklausel, ja, dann kann man immer in einem begrenzten Zeitraum diese ziehen. So, die muss dann auch gezogen werden. Und wenn das der Fall ist, dann wird das natürlich frühzeitig vorbereitet. Aber höchstens am Deadline-Day, wenn man irgendwie eine Absage bekommt für einen Spieler, den man monatelang verhandelt hat und dann plötzlich mit leeren Händen dasteht, dann kann das schon mal eine gute Situation für den Spieler sein, kann aber auch eine schlechte Situation sein, dass der Verein kommt und sagt, hier, friss oder stirb. Ja, und dann muss man sich überlegen, bleibt man vielleicht ja, auf dem deutschen Markt jetzt erstmal nicht irgendwo in einem Verein und man muss sich nach dem Ausland orientieren oder man sagt dann zu, vielleicht zu finanziellen Einbußen. Aber Transfers passieren nicht von heute auf morgen.
Und wie laufen die Verhandlungen ab? Trifft man sich da immer persönlich mit den Vereinen oder geht das per E-Mail, per Telefon? Erzähl doch mal gerne.
Also grundsätzlich ist der Austausch auf unterschiedlichen Wegen immer geführt. Ja, wenn man bei Spielen seines Spielers ist, trifft man natürlich die ein oder anderen Scouts. Ja, Scouts führen sehr viele Gespräche, weil die natürlich mehrere potenzielle Kandidaten haben. Ja, meistens ist es so, dass ein Verein für eine Position, die sie besetzen wollen, 4-5 Kandidaten haben. Und dann fangen sie an, mit 4-5 Kandidaten in die Gespräche zu gehen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man den persönlichen Austausch vielleicht bei Spielen oder wo man sich halt begegnet, im Stadion oder auf irgendwelchen Jugendplätzen, wenn ein Scout ein U19-Spiel schaut, dann spricht man, der Scout fragt über die Situation. Telefonischer Austausch sehr häufig, WhatsApp-Schriftverkehr, dass man über WhatsApp miteinander schreibt. Und sobald sich die Gespräche intensivieren, dann geht das schon, ja, sag ich mal, als ersten Step vielleicht in diesen Videocall-Austausch, dass man mal ein Zoom-Meeting macht mit dem Sportdirektor. Natürlich auch immer unter Berücksichtigung der Regularien. Ein Spieler, der nur noch 6 Monate Vertragslaufzeit hat, Beispiel Ende 30.06. ist Vertragsende, er darf ab 1.1. des Jahres mit sämtlichen Vereinen sprechen und muss seinen vorherigen Verein nicht darüber informieren. So, das muss immer berücksichtigt werden, oder wenn ein Spieler, der noch länger Vertrag hat, aber der Verein gibt ihm die Freigabe, sich mit Vereinen zu unterhalten, dann kann man dies natürlich auch vorher tun. Aber ja, dann kommt der Videocall vielleicht, dann kommt ein Call mit dem Trainer. Ne, der Spieler will natürlich auch die Meinung des Trainers hören. Wie denkt er über ihn, wie plant er ihn für das System, für die Mannschaft ein? Und ja, daran basierend werden die Gespräche halt immer weiter intensiviert. Und wenn man merkt, ist eine Balance da, ist eine Chemie vorhanden in diesen Telefonaten, Videoanrufen, was auch immer, dann geht es eher in den persönlichen Austausch, dass man sich mal trifft, einen Kaffee trinkt, da kommt der Trainer, Sportdirektor, meistens dann dorthin, wo der Spieler ansässig ist. So, man unterhält sich. Und wenn da man merkt, okay, das passt, in der Regel weiß ja ein Verein, ob das passen könnte, nicht. Die haben viele Informationen, beobachten, ne, checken die Spieler auch in Social Media ab, um sich charakterlich ein Bild von ihnen zu machen. Und dann geht es eigentlich relativ häufig nach diesen Gesprächen in die Verhandlungen.
Mhm. Erzähl doch den Zuhörern auch gerne mal, wie Spielerberater eigentlich ihr Geld verdienen. Ich glaube, das ist manchen gar nicht so klar.
Ja, die meisten glauben, dass ein Spielerberater aus einer Verhandlung rauskommt, ne, den Koffer voll Geld in die Hand gedrückt bekommt und dann nach Hause fährt und dann, glaube ich, den halben Tag mit Geldscheinzählen verbringt. So sieht es am Ende nicht aus. Es ist so, ist eine Herangehensweise der Berater unterschiedlich. Es gibt einige, die sprechen erst über ihre finanziellen Möglichkeiten, was sie an diesem Deal haben können, und dann im nächsten Step, wenn sie eine Einigung mit ihren Konditionen haben, mit ihrem Geld, reden sie dann erst über die Interessen und die finanziellen Optionen des Spielers. Das läuft bei mir halt ein bisschen anders, sind wir auch in unserer Agentur so gewohnt gewesen, dass für uns nur diesen Weg gibt. In erster Linie ist es Hauptbestandteil, Zufriedenheit für den Spieler zu bekommen, auch dies unter maximaler Transparenz. Also der Trainer bzw. der Spieler soll und darf gerne bei sämtlichen Verhandlungen mit dabei sein, um halt über allem im Bilde zu sein und auch keine Geheimnisse vor ihm zu haben. Nur dann wird natürlich erst einmal alles zufriedengestellt, was den Spieler betrifft. Und sobald da eine Einigung herrscht, geht es dann darum, ja, was wir als Agentur, was ich als Berater dann an diesem Deal verdienen kann. Ja, da muss man nochmal unterscheiden zwischen den Ländern. Also in den europäischen Ländern ganz klar läuft es definitiv alles geregelt und sauberer ab. Also in, sag ich mal, südlichen Ländern läuft es halt ein bisschen anders ab. Da ist tatsächlich so der ein oder andere Verein, der dann tatsächlich dann mit einem Umschlag oder sowas dann auch Berater bezahlen würde. Ja, alles jetzt schon in dem ganzen Business ja, gesehen und gehört. Aber ja, bei uns ist es halt so, Einigung erreicht. So, es gibt Prozentsätze. Das hängt immer vom Spieler ab. Umso besser der Spieler ist, umso mehr Interesse vorhanden ist an dem Spieler, kann man natürlich auch höhere Forderungen stellen. Aber der Regelsatz sind 10% vom Bruttogehalt, die man dann als Spielerberater zugesagt bekommt. Und da kann man ja hochrechnen. Wenn der Spieler ja 500.000 brutto verdient, aufs Jahr verteilt, dann bekommen wir davon 10%. Das sind 50.000, die man dann dem Verein in Rechnung stellen kann. Ja. Manche Vereine machen es in einer Summe, manche Vereine, die meisten machen es dann in zwei Rechnungen. Ja, dann wird diese 50.000 Euro aufgeteilt, zuzüglich Mehrwertsteuer, ja, damit in Deutschland auch alles seine Sorgfältigkeit hat. Und ja, die werden dann in Rechnung gestellt. Ist aber halt so, sollte der Spieler mich irgendwann verlassen und der Vertrag, den ich ausgehandelt habe, besteht noch, dann habe ich natürlich weiterhin noch ein Recht auf diese Provisionszahlungen. Sollte aber sein neuer Berater, was absolut in seinem Interesse steht, einen anderen Deal machen, sprich entweder eine Vertragsverlängerung oder einen Vereinswechsel, dann ist natürlich mein Vertrag hinfällig, der besteht dann nicht mehr, dann habe ich kein Recht mehr auf irgendeine Provision und dann ist das Thema erledigt. Und dadurch, dass man natürlich in diesem Business eine hohe Fluktuation hat, auch Spieler, die regelmäßig ihre Berater wechseln, und der neue Berater hat nur eine Sache im Sinn, ist ihm auch egal, ob der Verein gerade für den Jungen das Richtige ist und die Situation besser für ihn wäre, dort zu bleiben. Er sieht nur seine eigenen Interessen im Vorteil und denkt sich, ich lasse ihn doch nicht da und jemand anderes kassiert die Kohle, für die ich gerade arbeite. Also forciere ich alles, damit der Junge einen Wechsel vollzieht oder der Verein sogar durch Druck ausüben seinen Vertrag verlängert oder anpasst in irgendeiner Weise. Und das passiert halt auch oft und regelmäßig. Aber so werden wir in der Regel bezahlt, 10%, 8% vom Brutto. Aber da ist die FIFA ja auch gerade dran, dass man ja diese Sachen auch weiter reguliert. Und das ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. In der Türkei sind es 5%, Und man sagt dann eigentlich, man soll sich einen anderen Teil dann vom Spieler holen, die anderen 5%. Ist jetzt etwas, was wir niemals tun würden, dass wir unseren Spielern sagen, du musst mir von deinem Gehalt jetzt Summe X monatlich oder einmalig abgeben, weil ich habe ja für dich den und Deal hervorgerufen.
Ein weiteres spannendes Thema in Verträgen sind Klauseln. Bevor ich dir dazu eine Frage stelle, habe ich dir 3 kuriose Geschichten mitgebracht. 2 sind so passiert, eine nicht und du musst herausfinden, welches ist. Okay?
Ja.
Stefan Schwarz ist so begeistert vom James-Bond-Film Moonraker, dass er ins Weltall will. Bei seinem Wechsel zu Sunderland 1999 verbietet der Club den Weltraumflug per Klausel. Geschichte Nummer 1 war das. Geschichte Nummer 2. Kulinarisch wird es bei Rolf Christel Juimien. Er unterschreibt einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, welchen laut mehreren Medien einst unter einer Bedingung stattfindet. Seine Frau bekommt einen Kochkurs. Thema deutsche Hausmannskost. Und der letzte. Carlo Valderrama erhielt 1996 ein Angebot aus Europa. Unter einer Bedingung, er sollte für eine bessere Vermarktung seine berühmten Lockenmähne kürzen. Er stimmte nur zu, wenn der Club ihm eine jährliche Sonderzahlung pro abgeschnittener Strähne zahlte. Der Verein lehnte ab und der Wechsel platzte.
Eine davon ist
gelogen, 2 Stimmen.
Die letzte stimmt, glaube ich, nicht. Weil die erste, da bin ich mir ziemlich sicher, weil von der habe ich noch vor kurzem gehört, ja, dass der Verein ihm, dem Spieler, einen Weltraumflug untersagt hat. Rolf Christel Gemier kann ich mir vorstellen. Und das dritte halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass ein Verein oder in der Regel es Seltenheit ist, dass Vereine irgendwelche Klauseln beschließen, die die Optik des Spielers verändern.
Das ist absolut richtig. Und die dazugehörige Frage, gibt es denn geheime Klauseln in Verträgen, von der die Öffentlichkeit nicht viel mitbekommt?
Ja, ich sag mal so, solange niemand diese Klauseln in die Öffentlichkeit trägt, dann bleiben die auch dort. Es gibt natürlich kuriose Klauseln, es gibt in Verträgen keine Grenzen. Du hast alle Möglichkeiten, du hast alle Optionen, du hast sämtliche Kreativität, du kannst in einem Vertrag alles reinschreiben. Die Frage ist nur, ob der Verein das auch absegnet. Es gab schon irrwitzige Forderungen, die Vereine abgelehnt haben. Es gab aber auch schon Forderungen, die halt Vereine erfüllt haben. Wenn ich über eine Partyklausel im Vertrag von Ronaldinho denke, dem dann zugesagt worden ist, dass er, ich weiß jetzt nicht wie oft, aber ein oder zweimal im Monat grünes Licht dafür hat, dass er in Rio de Janeiro Party machen darf. Und das zeigt halt, dass alles möglich ist. Oder Jens Lehmann mit der Helikopterklausel oder beispielsweise die Klausel von Ranieri, dass jedem Platz, den er über einem Nicht-Abstiegsplatz steht, er eine Summe X bekommt, die ihm am Ende, als Leicester City den Meistertitel geholt hat, ein paar Millionen Pfund gebracht hat, so als zusätzliche Prämie neben dem ordentlichen Gehalt. Also im Fußball ist alles möglich. Der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Und ob es am Ende dann dazu kommt, dass Vertragsinternas oder Klauseln an die Öffentlichkeit gelangen, da hat der Verein und auch, sag ich mal, die Seite des Spielers die Sorge zu tragen, dass das nicht rauskommt. So, ich glaube, es gibt unzählige Verträge, die in der Vergangenheit durch einen Datenleck, durch einen gewissen Herrn Rui Pinto in die Öffentlichkeit gelangt sind, die vielleicht auch mal einen coolen Blick hinter die Kulisse gebracht haben für viele Laien in dem Geschäft, die jetzt noch keine Fußball-Profi-Verträge gesehen haben, weil da muss man ja auch klar sagen, das haben die wenigsten. Ja, das ist halt in meiner Branche, mein Hauptaugenmerk, Vertragsverhandlungen und Verträge für Spieler im Endeffekt zu besorgen. Und da muss ich sagen, gibt es alles und es ist auch besser, dass die meisten Sachen halt nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, das ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt. Ich finde es auch äußerst fragwürdig, wenn dann irgendwelche Seiten des Vereins oder vielleicht auch Seiten des Beraters irgendwelche Klauseln raussingen an die Öffentlichkeit, um dort bessere Optionen zu bieten.
Wir wollen nochmal über 110 Sport Management sprechen. Wie sieht denn dein typischer Arbeitsalltag als Spielerberater aus?
Ja, sag mal, ist dem Ganzen kein Schema gesetzt. Das kann sich von Tag zu Tag verändern. Liegt auch im Endeffekt daran, wie gerade die Situation ist. Ist gerade Transferfenster, ist kein Transferfenster. Solche Sachen, die man berücksichtigen muss. So ein normaler Arbeitsalltag ist halt der, man steht morgens auf. Ich versuche relativ früh dann aufzustehen, so irgendwas zwischen 6 und 7, dann schon eine Fitnesseinheit für mich selber zu machen, um auch vielleicht, sagen wir, den ganzen Stress, ja, der sich im Körper angesammelt hat, loszuwerden morgens, so dann frisch geduscht, ab ins Büro. So, dann versuchen in der Regel die ersten Sachen, die man schnell erledigen kann, E-Mails beantworten, organisatorische Dinge, Planung, Wochenplanung, Tagesplanung. Das macht man in der Regel schon entweder am Ende der Woche für die gesamte folgende Woche oder am Anfang des Tages für den gesamten Tag. Und dann in der Regel viele Telefonate führen, Spieler schauen, wie ist die Situation, gibt es irgendeinen Bedarf, kann man die dabei unterstützen. Analyse des Spieltags, montags, Anfang der Woche meistens dann so die Spiele sich nochmal anzuschauen, die Spieler hatten, zu schauen, wie war deren Leistung. Meistens ist es dann so gewesen, man kann ja nicht auf 5 Fußballplätzen gleichzeitig sein, um alle Spiele anzusehen. Das heißt, das Spiel, was man von dem Spieler vielleicht live gesehen hat und die anderen Spieler, die man nicht live gesehen hat, sich nochmal vor Augen rufen, telefonieren, mit Vereinen sprechen, mit dem Sportdirektor sprechen. Vielleicht gibt es irgendwelche Situationen, die man lösen muss. So, dann zieht sich das halt quasi so durch den Tag. Und man ist quasi auch immer unterwegs, Termine auswärts mit Vereinsverantwortlichen, ja, oder vielleicht mit möglichen neuen Interessenten, mit neuen Klienten, mit denen man spricht, die Eltern, die Familie, die vielleicht irgendwelche Probleme haben oder Unterstützung benötigen. So, also man hat da schon ein breites Spektrum an Aufgaben, denen man nachgehen muss. Und ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich gehe um 9 ins Büro, habe um 17 Uhr Feierabend und gehe dann nach Hause zu meiner Familie und dann ist alles okay und man hat dann den Rest des Tages für sich selber und für die Familie. Aber man muss immer auf alles vorbereitet und gewappnet sein. Es kann auch sein, dass um 23 Uhr dann nochmal das Telefon klingelt und ein Verein anruft oder jemand anderes, der irgendwelche Themen hat, über die er sprechen muss. Aber in der Regel ist das meistens dann, wenn es im Transferfenster ist, dass dann ein Club anruft. Da muss man natürlich auch schnell sein, weil es kann sein, dass wenn man den Moment verpasst und der Verein dann vielleicht auch dann den nächsten Kandidaten erreicht, ne, dass man dort in Verhandlungen oder in Gesprächen fortgeschrittener ist, ja, als dann, wenn man dann ans Telefon gegangen wäre, dann im Zusammenhang mit seinem eigenen Spieler.
Welche Spieler betreut ihr denn aktuell alles?
Ja, wir sind mit Ivan Franjic von Wien Wiesbaden, den wir letztes Jahr von den Würzburger Kickers aus der Regionalliga dorthin gebracht haben, als Wien noch zum Zeitpunkt der Unterschrift in der zweiten Liga gespielt hat, leider dann über die Relegation den Weg in die dritte Liga gehen musste. Wir betreuen Torgay Gemicibasi von SKN St. Pölten in Österreich, der aus der Türkei jetzt zurückgekehrt ist. Wir betreuen Gianluca Riedl von Borussia Dortmund, eins der größten deutschen Talente. Und dann sind noch 3-4 andere Spieler, die man so locker im Jugendbereich im Hintergrund betreut und natürlich dann noch durch das Netzwerk, was man sich über die ganzen Jahre aufgebaut hat, dass viele Spieler nochmal kommen, einen kontaktieren und fragen, ob man in den jeweiligen Ländern, ne, Türkei, Portugal, USA, wo man in der Vergangenheit viele Möglichkeiten geschaffen hat für Spieler, so als Vermittler quasi fungiert, wo jetzt nicht quasi die Transfermarktliste Auskunft gibt darüber, wen betreut man, wen nicht. Ja, das ist meistens dann ein breiteres Portfolio, auf das man sich dann stürzt.
Du warst ja früher selbst als Fußballer aktiv. Wie bist du in den Job Spielerberater reingerutscht?
Ja, ist relativ simpel erklärt. Mein damaliger Berater ist der ehemalige Geschäftsführer der Agentur, der quasi die Strecke die ganzen Jahre geleitet hat, als ich selber aktiver Spieler war, zu Zeiten dann von Viktoria Köln, als wir dann in der Regionalliga waren und um den Aufstieg in die dritte Liga gekämpft haben. So, und der hat mich dann ja lange Jahre betreut, auch in Phasen, in denen es halt nicht gut lief bei mir als Spieler. Er hat mich dann nicht einfach fallen lassen und gesagt, ja, okay, der hat den Sprung nicht geschafft, hier in Deutschland Profi zu werden. Und als ich dann aus Italien zurückgekehrt bin und dort in der vierten Liga gespielt habe, war das eigentlich dann so, dass ich selber gesagt habe, okay, wohin soll meine Reise gehen? Ich bin 25 Jahre alt, habe jetzt mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt und Hand aufs Herz, für mich selber auch nicht dann gesehen, irgendwie eine Ober- oder Regionalliga-Legende zu werden. Und habe dann gesagt, ja, wie kann der weitere Weg meiner Zukunft ausschauen? Und es war so, dass er mir das angeboten hat, ne, Omar Afkir damals, und gesagt hat, hier, du kannst gerne hier bei mir reinschnuppern, ich zeig dir alles, ich führe dich in das Netzwerk ein, weil das ist genau das Wichtigste, was man benötigt, ein gutes Netzwerk. Und es ist nicht so, dass man irgendwie bei gelbe Seiten reingeht und da sind die Telefonnummern von allen sportlich Verantwortlichen. Denn die muss man sich mühselig über Jahre aufbauen, dieses Netzwerk. Und da hat er mich dann quasi integriert, mich zu vielen, vielen, vielen Gesprächen, zu Touren mitgenommen, wenn wir dann in den Norden, Osten, Süden oder Westen gefahren sind und unsere ja üblichen Touren gemacht haben bei den Clubs, einfach ne, sein Portfolio präsentiert an Spielern, die Verantwortlichen getroffen, auch wenn es nur zum Kaffee trinken war, um einfach zu netzwerken. Ja, und da durfte ich dann in dieses Netzwerk eintauchen. Ja, quasi wurde dem Ganzen vorgestellt, reingeführt. So, und irgendwann, als dann Omar Afkir gesagt hat, ich ziehe mich aus dieser Fußballbranche zurück und ich widme mich anderen Themen, habe ich dann die Rolle quasi dann übernommen, ja, dann ins vorderste Glied zu gehen und alles zu übernehmen. Auch sehr gute Erfahrungen gemacht, so, und natürlich einen enormen Lernprozess auf mich nehmen müssen, so auch über einige Zeit, so, und das ist auch heute noch nicht zu Ende, man lernt nie aus, aber habe dann schon 3-4 Jahre extrem mitgeschnuppert oder 4 Jahre, 5 Jahre irgendwie so nebenher gelaufen, bis dann auch der Zeitpunkt kam, wo er gesagt hat, ja, du bist soweit, du hast die geistige Entwicklung so stark genommen, dass du auch diese Dinge selber lösen kannst, und bin dann da quasi dann irgendwann so weit gewesen, dass ich sage, okay, hier, du kannst selber schwimmen, ja, gib Gas, schau, worauf es ankommt, und das hat sehr gut funktioniert und somit quasi in diese Rolle reingewachsen.
Machst du das Ganze aktuell allein oder hast du noch ein Team um dich herum?
Ja, also ich sag mal, er ist ja nicht aus der Welt gewesen, ne, Omar, und ist trotzdem immer noch ein sehr wichtiger Ansprechpartner in sämtlichen Belangen und auch immer ansprechbar zu Themen, die auch den Fußball betreffen, auch die Spieler, die wir betreuen, ja, dessen Meinung auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, das Gute, was ich sagen kann, ist, wir sprechen dieselbe Sprache, wir haben dieselbe Philosophie, dieselbe Denkweise. Daher ist es oft so der Fall, dass den ersten Gedanken, den ich dann persönlich hatte, quasi im Nachfragen mir durch seine Denkweise bestätigt worden ist, sagt, nee, das ist genau richtig, und ja, genauso würde ich es auch machen. Wir haben insgesamt ein Team von quasi 3 Leuten, das ist Omar, ne, der so im Hintergrund ist, ne, der Bruder Jamal, der auch viele, viele Fußballer damals mitbetreut hat, ja, die zu Bundesligaspielern geworden sind, etc. Und halt meine Person. Ich glaube, man braucht in dieser Branche ein enormes Vertrauensverhältnis zu den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, weil es da schon um empfindliche Themen geht, und jemanden zu betreuen, Spieler, ja, dafür muss man ja auch einen Spieler wirklich, beziehungsweise der Spieler muss dem Berater maximal vertrauen, weil in dieser Branche Vertrauen, glaube ich, das Wichtigste ist und glaube auch das seltenste Gut, was man da hat. Weil den meisten Leuten, muss man wirklich sagen, denen kann man nicht vertrauen. Wenn die einem guten Morgen sagen, muss man aus dem Fenster schauen und schauen, ob tatsächlich Morgen und nicht Nacht ist, weil quasi die schon bei der Tageszeit anfangen zu lügen. So, und das ist extrem wichtig.
Weißt du denn noch, wie dein erster Transfer als Berater aussah?
Ja, weiß ich noch sehr genau. So der erste, so wirklich den ich alleine getätigt habe, so wo ich sagen kann, das war halt auch ein richtiger Transfer, ne, wo ein Spieler auch dann gegen Ablösesumme dann den Verein verlassen hat und quasi in ein anderes Land gewechselt ist. Und was auch nochmal deutlich anspruchsvoller ist, wenn ein Spieler in ein anderes Land wechselt, vor allem dann von Deutschland in die Türkei, das war schon enorm anspruchsvoll, und aber dadurch, dass ich quasi auch bei allen Transfers, die vorher stattgefunden haben, die ich quasi im Hintergrund begleitet habe, nicht als verantwortliche Person, ja, da habe ich ja quasi mich auf Augenhöhe zu Omar befunden und durfte quasi diesen Transfer 1:1 mitsehen und um was es geht, welche Themen aufploppen, was entscheidend ist, worauf man achten muss, wie läuft das ab und welche taktischen Kniffs muss man mitbringen, um das maximal bestmögliche Resultat für den Spieler herauszuholen.
Du hattest ja gerade noch das Thema Vertrauen angerissen. Wie groß ist der Konkurrenzkampf unter Beratern? Gibt es da auch unfaire Methoden?
Also, wir sagen uns hier intern gerne, sag ich mal, es ist nicht mal ein Spruch so, dass es in kriminellen Branchen, im, sag ich mal, horizontalen Gewerbe etc., da gibt es mehr Werte und Anstand als in der Fußballbranche. Ne? Und das ist Fakt. Es gibt Fußballer, die ihre eigenen Familien verkaufen, die ihre Väter verkaufen, um für sich selber die bestmögliche Zukunft zu gehen. Da nimmt niemand auf den anderen Rücksicht. Und ne, es ist auch so, haben wir auch alles schon selber miterlebt, dass mündliche Zusagen, die Spieler Vereinen gegeben haben, am Ende für eine bessere Option ja zurückgenommen wurden und ihr Wort gebrochen worden ist, nur weil irgendjemand anderes dann an sich und an sein Geld gedacht hat. Und ja, quasi im Endeffekt auch Sachen, die wir erlebt haben, wo Spielern kurz vor der Vertragsunterzeichnung versprochen worden ist, bitte unterschreib nicht, ich habe was Besseres für dich, vertrau mir, wenn du heute unterschreibst, ist die Tür zu, mach das nicht. Und der Spieler tatsächlich nicht unterschrieben hat und am Ende des Tages 9 Monate vereinslos war.
Ja, das glaube ich. Man hört ja oft Geschichten, wie du gerade sie erzählt hast, aus der Richtung, dass er vor allem die Beraterbranche sehr hart ist. Ja. Du bist ja mittlerweile auch länger drin im Geschäft. Gibt es auch Vereine oder Ligen, wo dir aufgefallen ist, dass da die Verhandlungspartner besonders schwierig sind?
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass es bei Verhandlungen in der Türkei immer extrem schwierig ist. Und vor allem durch Turgay Yemicibazi, ja, einen Deutsch-Türken, der in der Nähe von Dresden geboren ist, wo ich sagen muss, einer der loyalsten Fußballer, die es, glaube ich, da draußen gibt. Ne, das, was man auch definitiv hervorheben muss, denn gerade in dieser Branche ist es, ja, wie soll ich sagen, geisteskrank, was da manchmal abgeht. So, wenn dann Berater einen Spieler anrufen und sagen, ich habe einen Verein für dich, der zahlt dir die Summe X, aber der Deal wird nur mit mir stattfinden. Wenn du glaubst, der Deal wird mit deinem Berater Kevin Reuter stattfinden, dann kannst du das abschminken, dann wird es keinen Deal geben. Und eine Vielzahl oder 99% der Spieler würden dann einknicken und sagen, ja, ich bin ja mit dem nicht verheiratet, ist mir scheißegal, ich mache jetzt den Deal. Dass dieser Berater, der den Jungen nicht betreut und tagtäglich begleitet und auch in seinen Problemen unterstützt, nur eine Sache im Kopf hat, sein Geld zu verdienen, das ist den meisten Spielern dann auch scheißegal, weil die denken sich, ja, wird schon gut gehen. Und da muss ich sagen, das ist in der Türkei halt der häufigste Fall gewesen. Das muss man so klar sagen. Und das ist ein Gebiet, in dem sehr viel so gearbeitet wird von Vereinen, wo der Sportdirektor einen Berater seines Vertrauens hat und sagt, den Deal mache ich aber nur mit dir, sagt dem Spieler das auch frühzeitig, immer zu, wenn ein Deal passieren wird, dann nur mit meinem Berater, Name XY, ja, und nicht mit deinem Berater und was auch immer, so. Und da ist es sehr, sehr schwer, auch für Spieler, wenn die dann ihre Zukunft da vor sich hin schwinden sehen, dann auch gerade zu bleiben. Das ist mir auch bewusst. Und Loyalität gibt es in dieser Branche ja in, sag ich mal, 100.000 Fällen bei vielleicht nur einem Spieler. Ja, aber da, glaube ich, hebe ich mir meinen Spruch fürs Finale dieser Folge auf, ja, weil ich glaube, dass dort dieser Markt in der Türkei oder auch in allen anderen südlichen Ländern, Griechenland und wie sie alle heißen, extrem schwierig ist. Aber ist jetzt auch nicht so, dass wir solche Machenschaften nicht auch schon in Deutschland erlebt haben. Also es kann überall auf der Welt passieren. Es hängt halt immer von den Charakterzügen der Menschen an und vor allem, wie stark sind deren Werte und deren Persönlichkeit. Weil eins haben wir gelernt in dieser Zeit und da kann ich auch vielleicht eine Frage an dich zurückgeben. Ja, also, was soll der Sportdirektor oder der sportlich Verantwortliche von dir denken, wenn du dich von ihm kaufen lässt? Beispiel, der Sportdirektor kommt und sagt, hör mal zu, sag deinem Spieler einfach nur, er soll hier unterschreiben, sorg dafür, glaub mir, ich werde das auch dir honorieren, ja, bei der Prozentzahl, ja, verdoppeln wir das Ganze und ja, du gehst dann aus dieser Geschichte besser raus und wirst mehr Geld verdienen, als wenn du ihn irgendwo anders hinbringst. So, und du das machen würdest. Was glaubst du, was er über dich denkt?
Ich würde sagen, dass der Sportdirektor von dir denkt, dass er alles mit dir machen kann. Der kann ja sagen, dies und das und du machst alles für Geld. Aber kommt das so in Deutschland vor?
Alles möglich, ja.
Krass.
Da kommt ein Sportdirektor und sagt immer zu, ich weiß, der Verein will den Spieler haben und er kann dort auch mehr Geld verdienen. Aber guck mal, du kriegst von mir die doppelte Provision. Sorg einfach dafür, dass der Junge bei mir unterschreibt. Alles schon erlebt.
Krasses Geschäft. Ich bin gespannt, was du gleich am Ende noch dazu sagen willst.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir das halt nicht gemacht haben. Egal, wer sich da bei uns hingestellt hat und uns Sachen vors Auge gelegt hat und gesagt hat, hier, das ist dein Geld, wenn du das machst, was wir wollen. Na, da haben wir für uns halt gesagt, okay, dann machen wir lieber keinen Deal als so ein Deal, weil die Erkenntnis, die er daraus gewinnt, ist, wie du gesagt hast, ja, was eine Snitch, der seinen Spieler verkauft, dem er maximales Vertrauen entgegenbringen sollte, ja, den habe ich natürlich in der Hand. So, auf der anderen Seite haben wir dann für uns gesagt, okay, und auch die Erkenntnis gewonnen, dass, als wir gesagt haben, keine Chance. Du kannst mir auch das Fünffache bieten, das machen wir nicht. Der Spieler entscheidet am Ende und was er für sich als richtig erkennt, das machen wir dann auch gemeinsam und das bringen wir über die Ziellinie. So, in dem Moment hat es ihm vielleicht nicht geschmeckt, aber er ist aus diesem Gespräch mit einer Erkenntnis rausgegangen. Eigentlich ein cooler Typ. So, der ist in dieser Branche, wo jeder jeden verkauft, gerade geblieben, hat sich nicht kaufen lassen. Und das hat uns auch am Ende dann eine sehr, sehr positive Reputation gegeben bei diesen Verantwortlichen, die gemerkt haben, so, ey, mit dem kann man das nicht machen. Geiler Typ, gefällt mir. So, obwohl er eigentlich ein anderes Ziel hatte, das hat uns dann bei diesen Leuten ein enormes Maß an Anerkennung gebracht. Und ich glaube, das ist mehr wert, als irgendein Deal zu machen, wenn man vielleicht das Dreifache verdienen kann und sich sagt, ja, muss ich machen, weil ich habe finanziellen Druck. Aber das gab es bei uns halt nie und das wird es auch niemals geben.
Ja, stark. Du bist neben dir eins der Gesichter von Find a Pro. Da kennen sich auch viele Leute her. Ich erkläre es nochmal kurz. Find a Pro, für die, die es nicht kennen, ist ein Format, geht im Internet sehr viral. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, die erste Folge kam Juli 23 online. Eine Jury aus dir, einem Fußball-YouTuber und dann meist Fußballspielern. Du warst oft genug dabei. Du weißt sicher besser, wie oft das war. Muss beispielsweise 6, 7 Fußballer stehen da. Doch nur einer ist wirklich der Profi. Alle erzählen eine Geschichte. Ich spiele da und da die Position. Und ihr findet dann immer heraus, wer es wirklich ist. Wie kam die Zusammenarbeit zustande?
Sehr witzig, also mein bester Kumpel, ja, Abdel Kader von KM1, ein ehemaliger Mitspieler von mir, ein Freund, mit dem ich quasi die letzten 20 Jahre gemeinsam gewachsen bin und der im Bereich Fußball-Personal-Training, Fußballtrainer, Individualtrainer für Jungs, jugendliche Profifußballer da draußen fungiert. Er hat mich eines Abends angerufen und meinte, Kev, ich habe eine Anfrage bekommen, ne, die dann auch damals über Omar quasi lief, der gesagt hat, ich habe einen Anruf bekommen, jemand, YouTuber hat gefragt, habt ihr Bock? So, und dann ist ihm dann halt Kader eingefallen, so, und dann hat Kader den Anruf bekommen und ein Berater wäre doch mal geil in der Jury zu haben, hättest du vielleicht jemanden, fällt dir jemand ein? Und Kader war direkt Feuer und Flamme, sagt, ja, ich habe jemanden, keine Sorge, ich bringe jemanden mit. Und hatte mich angerufen und gefragt, wie sieht's aus? Kev, morgen in die Nähe von Münster, Osnabrück zu fahren und eine Folge Find the Pro zu drehen. Guck dir das mal an, es gibt schon eine Folge, richtig cool. Ich sag, nee, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit und ich habe auch keinen Bock. Und er hat dann auch nachgebohrt und sagt, glaub mir, komm mit, das wird cool. Ja, und ich habe dann überlegt, sag, warum nicht? Also sich davor verschränken, einfach mal was Neues probieren. Vielleicht kann es ja cool werden, vielleicht auch nicht. Wenn man dann die Erfahrung auch mal gemacht hat, dann kann man sich vielleicht danach ein Urteil bilden. Und sag, ja, komm, machen wir. Wann soll ich bei dir sein? Ich hol dich ab. Bin dann am nächsten Morgen, weil ich 9 Uhr morgens bei ihm gewesen, habe ihn abgeholt, sind dorthin gefahren und die erste Folge gedreht, auch mit einer quasi unbekannten Jury. Aber nach dieser Folge, so das Management von Diar und auch Diar selber meinte, so, hier ist mein Handy, bitte einmal deine Handynummer eintippen, weil das war überragend. Also das hat uns mega gefallen, so diese ehrliche, direkte, authentische Art und vor allem trotzdem jetzt nicht von oben herab oder jemand Besseres zu sein, sondern einfach auch authentisch. Und haben dann Rufnummern ausgetauscht und ich glaube, 5 oder 6 Tage später kam dann der Anruf von dir, sagt, hey Kev, hör mal zu, ich bin da gerade an einer verrückten Idee dran. Ich wollte einfach mal hören, hättest du auf sowas Bock? Und ich sage, erzähl, ich hör zu. Ich saß hier im Büro und dann kam die Frage, ja, ich plane gerade eine Brasilien-Folge. Wir wollen nach Brasilien fliegen und würden dort gerne Find the Pro 2 oder 3 Folgen drehen. Und wärst du dabei? Ich habe gesagt, wenn es konkret wird, wenn die Informationen klarer sind und du genaueres weißt, wie das ausschauen soll, melde dich. Ja, und keine zwei Tage später hat er mich angerufen und sagt, von wo willst du fliegen? Ja, so, das war dann die nächste Frage. Ich sage, ja, gibt nur Flüge von Frankfurt, ne, also dann fliegen wir von Frankfurt. Ja, hab meinen Reisepass ihm zugeschickt und dann quasi ja, 4 Stunden später mein Flugticket und alles erhalten und saß dann, glaube ich, 2 oder 3 Tage später im Zug nach Frankfurt und wir sind nach Brasilien geflogen. Ja, und das war dann irgendwie der Anfang dessen. Hat dort auch gemerkt, so, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, haben uns auf Anhieb top verstanden, war eine phänomenale Jury, habe auch in dieser Reise dann Coach Emre kennengelernt, der natürlich auch im Bereich Social Media sehr aktiv war und ja, charakterlich auch alles tipptopp gepasst hat. Also man hat gemerkt, eine Chemie zwischen uns allen dann vorhanden ist und glaube, ja, dieses, ja, in Köln würde man sagen, Dreigestirn aus uns auch quasi immer regelmäßig dabei gewesen ist, auch eine hohe Anerkennung, nicht bei allen, aber bei den meisten Zuschauern bekommen hat. Und es war quasi der Anfang einer coolen Zusammenarbeit und so Diar und auch sein Management weiß, dass wenn die zeitliche Voraussetzung gegeben ist und ich das geschäftlich organisiert bekomme, dass ich überall und gerne dabei bin und auch immer jetzt schon regelmäßig dabei war und es immer mit großer Freude gemacht habe und auch immer weiterhin mit großer Freude machen werde.
Ja, verrückte Geschichte. Es gibt ja auch einige Clips, wie beispielsweise wenn Berater redet, sind wir alle leise, die im Internet sehr viral gegangen sind. Wirst du seitdem auch öfter angesprochen und bist generell bekannter geworden?
Ja, das ist absolut verrückt. Manchmal sind da Situationen bei, in denen ja, mein Familienkreis, Freundesbekanntenkreis, ja, die Augen reiben und denken sich, was geht hier ab? Ne, ob es dann mit der Familie, mit den Kids irgendwie auf der Kirmes ist im Kölner Kreis, so Jugendliche kommen und sagen, ey, Berater, wenn Berater redet, alle sind leise und können wir ein Foto machen und alles, ne, dass man regelmäßig erkannt wird, regelmäßig um Fotos gebeten wird, wo ich sagen muss, ja, dass ich das wirklich liebend gerne mache, auch jeden Wunsch allen erfülle, weil ich glaube, wenn man da den Jugendlichen, den Kids, egal wem da draußen, ja, ein Lächeln schenken kann, dass man das definitiv tun muss. Ja, und wenn man da durch Social Media erkannt wird, dann ist das schon ein sehr großer Vorteil. Eine lustige Anekdote war vor, weiß ich gar nicht, 2 Wochen mit meiner Frau und Schwiegermutter im Auto gewesen und sich jemand über mich beschwert hat, vielleicht über meinen Fahrstil, ne, weil ich bin dann auf die zweite Spur ausgeschert und er kam von hinten angeschossen und hat dann so diesen seitlichen Blick gehabt in mein Auto rein und war dann am Schreien. So, und aus diesem Schrei wurde ein und meine Schwiegermutter und meine Frau sagen, jetzt mach hier keinen Stress im Auto. Ich sag, alles gut. So, wieso, für was? Das ist es nicht wert. Und dann, wir fahren dann weiter und die überholen uns und rufen dann aus dem Auto raus, wenn der Berater redet, alle sind leise, ja! Und sagt, das gibt's doch gar nicht. Es war ein Bruchteil einer Sekunde, wo die ins Auto reinschauen konnten und einen quasi erkannt haben. Und ja, das zeigt einem halt immer wieder, was dieser Spruch, der vielleicht anders gedacht war, vielleicht auch in dem Fall Losan, der den geäußert hat, in Hoffnung, dass er ihm mehr bringt als anderen oder vielleicht auch seinen Frust freien Lauf lassen wollte. Und quasi einen Riesenhype erzeugt hat durch diese Aussage und natürlich auch einen hohen Bekanntheitsgrad meiner Person.
Ja, verrückt. Geile Geschichte, geiles Format. Wir kommen so langsam zum Schluss. Eine Frage, die jeder gestellt bekommt. Was war dein emotionalster Moment im Fußball?
Ja, ich muss natürlich sagen, da waren einige Momente, also die wir auch als Agentur erlebt haben durften. So, also wir haben Spieler betreut, ne, Daniel Cateruel, der 4 Jahre im Gefängnis gesessen hat. So, und dann bei seinem Debüt in der 2. Bundesliga für Greuther Fürth gleich einen Doppelpack schießt. Ja, das sind Momente, die einem natürlich Gänsehaut bereiten. Auf der anderen Seite, ja, Spieler, wo man sagt, die schon abgeschrieben waren, die von der 4. Liga es geschafft haben, Nationalspieler zu werden und dann in der WM eingewechselt werden für ihr Land. Auch ein Moment, der unbeschreiblich war. Jetzt nicht in der direkten Betreuung von mir, aber einer meiner direkten betreuten Spieler, der das Tor zur U17 deutschen Meisterschaft geschossen hat, im Alter von 14 Jahren oder 15 Jahren zu dem Zeitpunkt. Das war schon so ein Gänsehaut-Moment, wo man sagt, okay, die harte Arbeit, diesen Jungen zu betreuen und auch die harte Arbeit, die er und seine Familie investiert haben, haben sich positiv ausgezahlt. Noch nicht, lange nicht am Ende, aber das waren viele, viele schöne Momente und glaube, dass ein Moment dem Ganzen nicht gerecht kommen würde, die wir da alle erlebt haben, gemeinsam als Agentur.
Ja, schöne Geschichten. Ich brauche jetzt von dir noch eine Empfehlung der Woche. Das kann wirklich alles sein. Song, Lebensweisheit, Küchengerät, Restaurant, was auch immer. Lass deiner Kreativität freien Lauf.
Ja, also ich bin jetzt keiner, der irgendwelche Geräte oder Dinge empfehlen könnte. Meine Empfehlung, das hatte ich mir zu Beginn, als du das gesagt hattest, hatte ich mir das aufgeschrieben, dass ich es bloß nicht vergesse. Und das greift auch dem auf, was ich zu dem Thema gesagt habe, was in dieser Spielerberatungsbranche vielleicht falsch läuft oder was so an Negativerlebnissen ist. Und dass wir auch gerne zu sagen pflegen, ist, jeder ist da, wo er ist, weil es Gründe hat. Positiv wie negativ. Und das ist in dieser Branche Fakt. Und dass schlechte Entscheidungen, Unloyalität etc. einem am Ende des Tages immer auf die Füße gefallen sind. Und vor allem, was man auch in der heutigen Jugend, in der heutigen Gesellschaft vermehrt einfach nur immer wieder vors Auge gerufen bekommt, ist, dass viele sich in eine Opferrolle begeben und immer die Schuld bei den anderen suchen, anstatt bei sich selber anzufangen und auch dafür zu sorgen, dass ihr Leben, ihre Zukunft sich positiv gestaltet. Ja, und das ist einfach Fakt und es wird auch in Zukunft immer so bleiben, dass ob du in der Bundesliga spielst oder ob du vielleicht am Ende nur in der Regionalliga spielst, ja, es liegt am Ende an dir selber und es hat seine Gründe, dass du entweder dort unten oder dort oben bist. Ja, und da gibt's ein perfektes Beispiel, was auch auf deine Frage am Anfang aufgreift, Talent oder Mentalität. Und ich glaube, in Sachen Mentalität gibt es keinen Fußballer da draußen, der ein höheres Maß an Professionalität, an Disziplin, an Opferbereitschaft, an Verzicht vorzuweisen hat in einer Karriere wie Cristiano Ronaldo, der das Paradebeispiel dafür ist, für unsere Jugend da draußen, was man investieren muss, um vielleicht am Ende des Tages das Maximum an seinem Potenzial auszuschöpfen. Nicht jeder hat das Potenzial, ein Cristiano Ronaldo zu werden. Das sollte es jetzt nicht sein. Oder soll es auch nicht heißen, aber jeder hat die Chance, aus den Möglichkeiten, die er hat, das Maximum auszuschöpfen. Und ob einer dann wirklich dem alles unterordnet und dann in der zweiten Liga spielt, Respekt, super. Oder ob einer alles ausschöpft, was er hat und es vielleicht körperlich nicht sein soll, aufgrund Verletzungen oder anderen Themen, dass man kein Profi werden soll, dass man aber trotzdem aus dieser Zeit so ein starkes Mindset gezogen hat, dass egal in welchem Gebiet man antritt, und an den Start geht, auch erfolgreich ins Ziel geht. Und da, glaube ich, ist dieser Spruch die perfekte Weisheit. Also kann sich jeder nochmal hinter die Ohren schreiben. Jeder ist da, wo er ist, weil es Gründe hat.
Danke dir. Sehr, sehr schöne Schlussworte.
Gerne.
Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten hinterlasst auch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich, Kevin, für deine Offenheit bei einem Thema, was oft noch totgeschwiegen wird. Gerne. Mir hat es eine Menge Spaß bereitet. Ich hoffe, dir auch.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, für die Anfrage. Wirklich hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube, da draußen ist es sehr, sehr wichtig, dass du den ordnungsgemäßen Push bekommst, den du verdienst, weil wir brauchen mehr Jungs da draußen, die sich wirklich diesen Themen widmen. Und von meiner Seite kann ich dir sagen, wenn du in Köln dein Studium beginnst und hier ansässig bist, melde dich gerne, da können wir gerne mal einen Kaffee trinken oder du bist auch hier im Office. Herzlich willkommen, dass wir uns mal hier treffen. Ich dir meine Räumlichkeiten zeige und einen Kaffee trinken und wenn du Fragen haben solltest auf deinem Weg im Managementbereich, zögere nicht, kannst mich gerne fragen.
Sehr, sehr gerne, das werde ich auf jeden Fall annehmen. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war's für heute. Euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao, Dankeschön.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.